Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, in unserer Predigtreihe über die sogenannten empfehlenswerten Gebete hören wir heute bereits die 9. Predigt. Wie schon in der letzten Predigt greife ich heute ein weiteres Gebet auf, das so nicht in der Bibel steht, aber sich durchaus stark mit den biblischen Denkmustern deckt. Also mit 7 Predigten behandelten wir verschiedene Gebete von biblischen Personen. In der letzten Predigt ging es um das Friedensgebet des bekannten mittelalterlichen Mönchs Franz von Assisi. Und heute reden wir über ein Gebet von Teresa von Avila. Das Gebet ist ein Gebet, das in den letzten Jahrzehnten besondere Beachtung wiedergefunden hat, ist richtig populär geworden und wird gerne in verschiedenen Kreisen veröffentlicht. Meistens nennt man dieses Gebet das Gebet eines älter werdenden Menschen. Denn so steht es auch im Text, das werden wir gleich sehen. Ich habe aber meine Freude daran, es bewusst anders zu bezeichnen und überschreibe diese Predigt, wie das hier zu sehen ist, ein weises Gebet, um weise zu sein. Der Hintergrundgedanke ist, dass wenn man bestimmte Sachen im Leben nicht lernt oder wenn man sie gar nicht wahrhaben möchte, kann es schnell passieren, dass man sich unbeliebt macht. Oder noch mehr, man beschwert mit seinem Verhalten die zwischenmenschlichen Beziehungen und viele leiden darunter. Ja, es kann sogar so weit kommen, dass bestimmten Menschen einfach aus dem Weg gehen oder auch gehen müssen. Aber das ist doch nicht zwingend notwendig, oder? Gerade dann nicht, wenn wir heute und die Sonntage davor über Advent sprechen und daran denken, dass Gott in diese Welt gekommen ist, um uns das Leben in Fülle zu geben. Und dieses Leben in Fülle äußert sich gerade in unserem Umgang miteinander, in unserem Erleben, wie wir einander behandeln und uns begegnen. Deswegen diese Predigt über ein weises Gebet, um weise zu sein. Und so klingt das Gebet, das erscheint jetzt auch an der Folie. Teresa von Avila betet: O Herr, du weißt besser als ich, dass ich von Tag zu Tag älter und eines Tages alt sein werde. Deswegen nennt man das Gebet eines älter werdenden Menschen. Man weiß aber nicht, wann sie das genau geschrieben hat. Mit 25 oder erst mit 40 oder mit 70, weiß man nicht. Weiter. Bewahre mich vor der Einbildung, bei jeder Gelegenheit und zu jedem Thema etwas sagen zu müssen. Erlöse mich von der großen Leidenschaft, die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen. Lehre mich nachdenklich, aber nicht grüblerisch, hilfreich, aber nicht diktatorisch zu sein. Bewahre mich vor der Aufzählung endloser Einzelheiten und verleihe mir Schwingen, zu Pointe zu gelangen. Lehre mich schweigen über meine Krankheiten und Beschwerden. Sie nehmen zu und die Lust, sie zu beschreiben, wächst von Jahr zu Jahr. Ich wage nicht, die Gabe zu erflehen, mir die Krankheitsschilderungen anderer mit Freude anzuhören, aber lehre mich, sie geduldig zu ertragen. Lehre mich die wunderbare Weisheit, dass ich mich irren kann. Erhalte mich so lebenswert wie möglich. Lehre mich, an anderen Menschen unerwarteter Talente zu entdecken und verleihe mir, o Herr, die schöne Gabe, sie auch zu erwähnen. Wahrscheinlich werden wir gleich 3 Eindrücke bei diesen Worten haben. Der erste Eindruck: man merkt, dass die betende Person hier sehr offen und persönlich spricht und das über eigene Erfahrungen, mit denen man nicht besonders punktet. Aber man merkt, dass sie sich auch sehr wohlwollend und sogar humorvoll formuliert. Irgendwie sind das Worte mit einem intensiven geistlichen Tiefgang und zugleich kommt ein freundlicher Augenzwinkern rüber. Das finde ich toll. Der zweite Eindruck, man merkt schnell, dass diese Bitten stark an viele Worte der Bibel angelehnt sind. Nur ein paar Anklänge. Zum Beispiel die sogenannte goldene Regel Jesu. Da heißt es, alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. Matthäus 7 in der Bergpredigt. Also eine aktive, positive Zuwendung zum Nächsten, indem man ihn so behandelt, wie man selber behandelt werden möchte. Dann gibt es das sogenannte Gleichnis vom Splitter und Balken im Auge. Und in diesem Gleichnis spricht Jesus davon, dass man eigene größere Fehler übersehen, aber kleinere Fehler von anderen überbetonen kann. Und dann gibt es den Apostel Jakobus. In seinem Brief meint er, seid schnell zum Hören und langsam zum Reden. Und etwas später fügt er hinzu, die Zunge ist ein scharfes, giftiges Ding, das viel Unheil einrichtet. Und in dem Buch der Sprüche gibt es eine ganze Menge, ich betone, eine ganze Menge Bemerkungen, wie man mit der eigenen Zunge umzugehen hat oder umgehen sollte. Das ist sehr ernüchternd. Das zähle ich jetzt nicht auf, aber es lohnt sich, da drin zu lesen. Und bei Paulus, dem berühmten Apostel, heißt es, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Und im Volksmund heißt es ganz klar und einfach, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und es gibt viele verschiedene Empfehlungen bei Philosophen und diversen Denkern, wo es gesagt wird, der Mensch muss schon überlegen, wie er anderen Menschen begegnet und mit ihnen kommuniziert. Heute nennen wir das ganz einfach die soziale Kompetenz. Der dritte Eindruck, man merkt aber auch, dass es hier ein heikler Text ist für eine Predigt, weil sehr schnell der Eindruck entstehen kann, dass man zum Beispiel die älter werdenden Menschen generell kritisieren oder ermahnen möchte. Oder vielleicht, dass man bestimmte Menschen mit ihren bestimmten Gewohnheiten oder Verhaltensweisen besonders belehren möchte. Aber das ist nicht meine Absicht. Ich mache die Erfahrung, dass Menschen im jeglichen Alter sich sehr ähnlich wie diese Hintergrundpunkte hier verhalten können. Und nicht nur die Frauen, deutlich auch die Männer und auch die Jüngeren. Der Tiefenpsychologe Carl Gustav Jung schrieb seinerzeit, dass das psychische Verholzen, in die Richtung geht es ja ein bisschen, dass das psychische Verholzen bereits mit 35 beginnt. Da lohnt es sich also schon früh genug aktiv für seelische Frische zu sorgen, wenn man dann im Alter charmant und weise sein möchte. Es gibt sie einfach. Gar nicht so selten. Menschen. Menschen, die immer hauptsächlich von sich selbst ausgehen. Menschen, die meinen, die alle Weisheit der Welt zu besitzen. Menschen, die meistens viel reden und auch gerne dazwischen. Und wenn sie hören, dann nur um zu antworten und nicht um wirklich zuzuhören. Menschen, die nicht im geringsten den Eindruck vermitteln, dass sie auch mal irren könnten. Die kennen wir wahrscheinlich irgendwie jeder auf seine Weise. Und ehrlich gesagt, einiges davon kenne ich auch bei mir selbst. Oder es wurde mir schon hier und da mitgeteilt, dass es so bei mir sei. Hand aufs Herz. Der Herr, wenn ich heute darüber predige, dann lass es uns so versalten. Ich predige zuallererst zu mir selber. Und wer es möchte, kann sich dem auch mit seiner Person mehr oder weniger anschließen. bewusst freiwillig und altersunabhängig. Also ein weises Gebet, um weise zu sein. Aber nun, wer war sie denn, die Teresa von Avila? Aus einer zum Christentum konvertierten jüdischen Familie stammend, lebte und wirkte sie im 16. Jahrhundert in Avila in Spanien und ist in der Kirchengeschichte als eine sehr einflussreiche geistliche Frau eingegangen. Mit 20 Jahren trat sie in ein Kloster ein und nach einigen inneren Auseinandersetzungen lernte sie ganz auf Gott sich einzulassen und ihm vom Herzen ganz zu folgen. Und das half ihr, eine schwere Krankheit zu überstehen und führte schließlich zum Wunsch nach Erneuerung des ganzen Ordens, zu dem ihre Klostergemeinschaft gehörte. Und es gelang ihr noch mehr. Mit Hilfe des damaligen Papstes schaffte sie sogar 16 Frauen und 2 Männerklöster zu gründen. Sie erlebte eindrucksvolle Visionen, entwickelte eine intensive Gebetslehre des inneren Verweilen bei Gott und verfasste zahlreiche Bücher, und das als Frau im Mittelalter. Ihre enorme Bedeutung für die Kirche wird dadurch unterstrichen, dass sie 1970, also 4 Jahrhunderte später, ziemlich katholisch, zur Kirchenlehrerin ernannt wurde, als erste Frau überhaupt im katholischen Kontext. Man sagt, dass Teresa nicht nur eine sehr kluge Frau gewesen ist. Zum Beispiel, als sie einmal mehr ziemlich krank auf der Reise war, sprach sie zu Gott. Andersrum. Man sagt, dass Teresa nicht nur eine sehr kluge Frau gewesen ist, sondern auch über einen einzigartigen Humor verfügte. Zum Beispiel, als sie einmal mehr ziemlich krank auf einer Reise war, sprach sie zu Gott: Herr, mich wundert nicht, dass du so wenig Freunde hast, so wie du sie behandelst. Einmal aß sie mit viel Genuss leckere Weintrauben, und als jemand bemerkte, für eine asketische Klosterfrau zimmt sich sowas nicht, antwortete sie ganz trocken: Ich glaube nicht, dass Gott etwas so Gutes wie Trauben nur für Sünder gemacht hat. Als sie im Sterben lag, brachte man ihr eine geweihte Kerze auf einem Ständer. Teresa antwortete darauf mit Humor: Wenn der Herr mich holt, werdet ihr mir die Kerze mitgeben, aber bitte nicht den Ständer, er ist zu hässlich. Ja, diese Kombination von einer tiefen geistlichen Weisheit und einer erstaunlichen Gelassenheit durch den gesunden Humor beeindruckt und prägt die Menschen bis heute. Daher ist es naheliegend, dass auch unser Gebet, das wir heute miteinander behandeln, wirklich von ihr stammt, zumindest in großen Teilen. Aber wie so oft, ganz sicher ist es nicht. Das hier ist die kürzere Variante. Es gibt noch längere Varianten und auch andere Übersetzungen dazu. Aber wer möchte, kann gerne einfach im Google forschen und findet eine ganze Menge dazu. Und nun zum Inhalt dieses Gebets. Das Gebet drückt auf seine Weise eine tiefe Auseinandersetzung mit den eigenen Schwächen und der menschlichen Natur aus. Generell. Ohne diese Auseinandersetzung kann kein Mensch innerlich wachsen und findet keine Balance zwischen dem, was er herkömmlich mitbringt, wie er herkömmlich beschaffen ist, von seiner Genealogie, von seiner Prägung, von seiner Erziehung und dem, was er an Reifung erreicht hat oder erreichen könnte. Ohne diese Auseinandersetzung wird es diese Balance nicht geben. Gerade wenn es um die Resultate, die Früchte des eigenen Lebens geht, ist es wichtig, dass man möglichst gut vor anderen Menschen steht Und genauso wichtig ist auch, dass man in sich ein gutes eigenes Selbstgefühl trägt. Und im Prinzip bringt Teresa hier zur Sprache, was eigentlich wir alle irgendwo tief in uns bewegen. Mal mehr, mal weniger. Ich sehe hier in ihrem Gebet drei Achsen, auf denen diese Bemühung um eine gesunde Balance geschieht. Und ich möchte sie in Form von Fragen formulieren. Zunächst, die nächste Folie erscheint, was steht einem Menschen besser? Schwarzhaftigkeit und Einmischung oder Demut und Zurückhaltung? Teresa wünscht sich in einer bestimmten Phase ihres Lebens, wahrscheinlich schon durchaus ordentlich gereift, sie wünscht sich nicht bei jeder Gelegenheit nun und über jedes Thema mitreden zu wollen. Wahrscheinlich hat sie bis dahin genug damit Erfahrungen gemacht und auch genug Erfahrungen gemacht, dass es nicht immer gut ankommt. Und nun betet sie, dass es anders werden sollte. Gelegenheiten und auch Notwendigkeiten gibt es immer genug, um bei jeder Gelegenheit mit jedem Menschen, bei jedem Thema mitzudenken, mitzureden, sich einzumischen. Sie möchte unterscheiden, so höre ich aus ihrem Gebet, sie möchte unterscheiden, was wann dran ist und vor allem, was wann dran ist, in welchem Maß. Und sie bittet als eine inzwischen gereifte Frau mit bestimmten Erfahrungen um eine Veränderung. Das ist das Entscheidende dabei. Man kann weiterhin so leben, wie es schon bis jetzt war, und gucken, wie man damit zurechtkommt, oder vor allem, wie die anderen damit zurechtkommen. Sie bittet um eine Veränderung. Und ich merke, wenn ich das für mich so praktiziere, das ist immer etwas Entscheidendes für mich. Da kann wirklich etwas entstehen. Erlöse mich von der Leidenschaft, nicht mehr von der Neigung, aus der Erfahrung spricht sie auf einmal jetzt von Leidenschaft, wahrscheinlich hat das ein bisschen Übermaß genommen, diese Eigenschaft. Erlöse mich von der Leidenschaft, die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen. Wenn es zu Leidenschaft wird, wird es wirklich zum Problem für andere und dann auch für einen selbst. Das Resultat ihres Betens, ihrer Reflexion ist, dass sie sich wünscht, einfach hilfreich zu sein, aber nicht bestimmend diktatorisch, was sie vielleicht bis dahin durchaus gewesen sein hätte können, weiß man nicht. Aber es ist jetzt ihr Wunsch, hilfreich zu sein, aber nicht diktatorisch. Zur richtigen Zeit, in dem richtigen Maß. Nicht mehr als Gesprächspartnerin sein, ja auch als Ratgeberin, aber nicht immer so, dass der andere seine eigene Freiheit nicht behalten darf. Immer so, dass sie ihr Ratschlag geben kann, aber dass auch der andere seine Freiheit behält. Seine Freiheit behält, seine eigene Meinung und Überzeugung einbringen zu dürfen und vor allem seine eigene Entscheidung treffen zu dürfen. Das ist das, was ich bei ihr als ärgste Achse heraushöre. Demut und Zurückhaltung statt Schwarzhaftigkeit und Einmischung. Das Zweite, was steht einem Menschen besser, Starrsinn und Klagen oder Weisheit und Geduld? Teresa wünscht sich hier ausdrücklich nachdenklich zu sein, aber nicht grüblerisch. Menschen, die grüblerisch sind, die denken viel nach, aber die verlieren sich in ihrem vertieften Nachdenken und werden irgendwann einfach nicht mehr passabel zu dem, was die anderen Menschen bewegen, besprechen, erreichen möchten. Sie sind zu vergrübelt, zu vergraben in der Grube ihres eigenen Forschen, Nachdenken in ihren Kreisläufen und sind auf einmal weltfremd. Das kann nicht mehr hilfreich sein. Das kann nur noch problematisch sein. Und sie bittet um Weisheit. Um Weisheit, dass sie sich auch ehren kann. Aus eigener Wahrnehmung konstatieren wir meistens die Fakten, dass andere Menschen ehren sich. Meistens und eindeutig. Aber kann sein, dass auch ich mich irre? Allein schon diese Frage zuzulassen, ist ein Fortschritt für manch eine biografische Entwicklung. Und dann diese Bitte, diese bescheidene Bitte um Bewahrung vor endlosen Aufzählungen von vielen Einzelheiten, sei es über eigene Krankheit oder sei es einfach über das, was man schon so oft erlebt hat. Und es ist so wirklich, je länger man gelebt hat, je mehr man erlebt hat, umso mehr hat man auch das Zeug drin, worüber man reden kann und möchte. Es möchte auch irgendwo raus aus seinem. Schließlich hat man das erlebt. Es ist eine bescheidene Bitte, bewahrt zu werden vor dieser Kette der Aufzählungen. Weil auch der andere, der vor mir steht, hat auch seinen Horizont, hat auch seine Erfahrungen. Auch sie sind gelebt und erlebt worden. Auch er möchte vielleicht konstruktiv und dialogisch mit mir darüber Austausch halten. Und wenn ich nur aufzähle meine Sachen, dann werde ich nicht Anteil haben an dem, was der andere erlebt hat. Ich gebe ihm nicht das Recht, sich auszusprechen, sich einzubringen, aber vor allem, ich lerne auch selber nichts davon. Ich könnte ja auch von seinen Erfahrungen lernen, von seinen Aufzählungen, von seinen Mitteilungen, die er vom Herzen gern weitergeben möchte. Das Resultat ihres Gebets ist dieses Wunsch, einfach geduldig zu sein, zu Pointe zu kommen, in Dialog zu wechseln, im Austausch zu sein. Und vielleicht zu erleben, dass wenn man so miteinander im Dialog über diese Themen spricht, ob Krankheiten oder viele Erlebnisse, viele Einzelheiten, dass man dann auf einmal gefragt wird nach Rat, aus dem Gespräch heraus, aus dem Erleben heraus, dass man auf Augenhöhe begegnet, dass man dann sagt, hey, du hast erzählt, aber sag mal, wie war es genauer? Man holt sich bei dir auf einmal den Rat, weil du dem anderen den Raum gegeben hast, dass er auch vorkommt, dass er auch denken kann, mitteilen kann, Austausch mit dir halten darf. Geduld und zu Pointe kommen, das ist ihr Wunsch, das ist ihr Gebet. Das Dritte, was steht einem Menschen besser? Grießkram oder Enttäuschung oder Liebe und Wertschätzung? Grießkram und Enttäuschung oder Liebe und Wertschätzung? Teresa wünscht sich, so liebenswert wie möglich zu bleiben. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen, bestimmte Menschen wirklich streichen von ihrer Freundesliste oder Interessenliste, weil diese Menschen nicht mehr so leben, dass man mit ihnen gut, gesund, gewinnbringend umgehen kann. Immer muss ich ihnen hineininvestieren. Geduld, Verständnis, aushalten, ertragen, das ist doch kein Ding. Aber doch jeder möchte gerne liebevoll sein, liebenswert, wie möglich. Sie möchte gerne auch erleben, dass ihre Weisheit und ihre Reife geschätzt werden und nicht gemieden oder sogar weggeworfen. Es hat mit Persönlichkeitsbildung zu tun. Es hat mit innerer Haltung zu tun. Es hat mit unserem Auftreten zu tun. Sie bittet um Fähigkeit, unerwartete Talente bei anderen zu entdecken und diese auch zu erwähnen. Sie ist auch bereit, Gutes zu finden, wo man es gar nicht vermutet, obwohl man schon so viel erlebt hat und so viel Reife hat. Ja, sie betet einfach, sage ich so, nicht zum grimmigen alten Grießkram zu werden, sondern einfach zu einem Menschen, der auch die Fähigkeit behält, im Gespräch, dem Schöpfer dankbar zu sein für das, was er im anderen Menschen wirkt, was er anderen Menschen schenkt, was er auch durch andere Menschen und auch mir schenken könnte, wo auch ich daran wachsen könnte. Das sind so diese drei Achsen, die mir hier hauptsächlich vor Augen stehen. Im Einzelnen kann man da noch viel mehr entdecken. Nur, es darf bei so viel Bitte zu Gott um Verzicht auf eigene Wichtigkeit nicht ins Gegenteil kippen. Sie bittet viel um Veränderung und um Verzicht auf eigene Wichtigkeit. Das kommt deutlich heraus, ja. Aber es darf nicht ins Gegenteil kippen, sodass man nur noch sich zurücknimmt als Mensch und sich gar nicht mehr traut, den Mund aufzumachen oder gar nichts mehr von sich selbst halten darf oder mit seiner eigenen Art gar nicht mehr vorkommen wird, sich gar nicht mehr ausleben darf. Das ist nicht der Sinn des Ganzen. Es ist kein Entweder-Oder. Es ist hier eher ein Impuls für eine Sensibilisierung, eine Einladung, die Beziehungen eben zu pflegen und zu gestalten in einem gesunden Balance und nicht einseitig auf sich fixiert, leben und andere für sich zu nutzen. Und so funktioniert das alterliche Beziehungsleben besser, wenn auch niemals vollkommen. Es gibt kein Entweder-Oder, aber immer eine gesunde Balance. Denn die Reife und die Weisheit sind wunderbare Gaben Gottes und benötigen viel Zeit, ja, viel Lebenszeit und müssen viele Situationen durchlaufen, um erst entstehen und wachsen zu können. Und es gibt in dieser Welt viel Bedarf nach Weisheit, klar, auf allen Feldern. Aber es geht immer darum, wie vermitteln wir diese Weisheit? Wie teilen wir das untereinander? Wie schaffen wir es, miteinander wertvoll und wertschätzend umzugehen? Die, die zu geben haben, was sie eben schon gesammelt haben, und die, die es brauchen und selber etwas entwickeln und unterwegs sind, zu reifen und zu wachsen. Abschließend blicke ich auf mich selbst, dann habe ich noch sehr viel zu lernen. Ich werde im nächsten Jahr 60. Ich meine, auch viel gelernt zu haben. Das bekomme ich auch von anderen Menschen immer wieder gesagt. Aber ich merke, ich habe noch viel zu lernen. Und ich werde wahrscheinlich damit niemals fertig. Ja, soziale Kompetenzen sind immer eine bleibende Aufgabe. Aber ich habe oft erfahren, dass derselbe Ratschlag, den ich anderen Menschen gegeben habe oder den mir andere Menschen gegeben haben, hätte anders wirken können, wenn er zu einer anderen Zeit gesagt worden wäre, mit Geduld und Einsicht oder in einer anderen Art oder auch in einem anderen Maß. Das, was ich anderen schon gesagt habe und was mir schon geschehen ist, dann kann vieles wirklich Wunder wirken. Zum Glück habe ich eine ganze Menge Vorbilder von mir. Oft ältere Menschen, aber nicht nur. Auch Menschen in der Lebensmitte und auch jüngere. Menschen, die frisch und authentisch dabei sind, über ihr Leben nachzudenken und ihr Leben zu gestalten. Menschen, die für mich auch nachahmenswert sind, ältere und jüngere. Und das Buch der Sprüche, von dem ich vorhin gesprochen habe, das da eine ganze Menge von Tipps gibt, wie man mit seiner eigenen Zunge und damit auch mit seiner eigenen Lebensweise umgeht, das Buch der Sprüche bleibt für mich eine willkommene Lektüre. Und zum Abschluss zitiere ich nur ein Wort daraus, ein von vielen. Da heißt es in Sprüche 18, Vers 21, die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Was für Sprüche? was für Aussage. Die Zunge, das kleine Glied in mir, was das Resultat meines Denkens und meiner Haltung nach außen ist, die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wenn du an der Sprache Freude hast, kannst du viel durch sie erreichen. Wenn du an deiner Sprache Freude hast, das heißt achtsam unterwegs bist, aufpasst, reflektierst, schaust, kannst du viel durch sie erreichen, für andere und für dich. Und wir haben gesprochen von den Resultaten unseres Lebens. Amen.